so eine wunderbare Reise, die wir hier unternehmen. Zumindest mit 8 Stops, möchte ich es mal nennen. Es sind 8 Begegnungen, die Jesus hat im Neuen Testament. Der liebevolle Therapeut Jesus. Und das ist auch ein Buch, das Andi Weiß geschrieben hat. Andi Weiß ist auch hier, hallo.
Und der Stefan Schwaben ist hier, hallo.
Unser kleiner Podcast, jetzt sind wir in Folge 5, also haben schon die Hälfte hinter uns eigentlich. Und es ist so schön, diese Themen durchzugehen. Wie hat Jesus geheilt? Nicht nur dieses Körperliche, sondern ich nenne es mal ganzheitliche, könnte man es eigentlich nennen. Und heute begegnet uns die Frau am Brunnen, das ist Johannes 4, 1 bis 42, falls ihr es nachlesen wollt. Und die Überschrift, die du da hast, ist von der Scham zur Quelle. Das ist ja interessant, die Scham spielt da eine größere Rolle, oder?
Ja, das ist ganz spannend. Ich habe am Ende der letzten Folge gesagt, heute wird's heiß und wir sind in einer Situation, die Frau geht los und da ist es ganz heiß, nämlich sie geht in der Mittagshitze und sagt der Bibeltext erzählt uns, dass sie dahin geht an den Brunnen und es hat einen Grund, ne? Sie geht dahin, weil es ist so heiß mittags, da geht niemand sonst hin. Ja, abends sitzen die Waschweiber, die Bildzeitung, alle am Brunnen versammelt, da findet das Dorfleben statt, da tauscht man sich aus und so. Und die Frau hat einen Grund, warum sie in der Mittagshitze hingeht. Sie hat einen Lebensentwurf, ja. Später wird Jesus ihr diesen Lebensentwurf vorzeigen oder zeigen, dass er um diesen Lebensentwurf weiß. Und sie hat einen Lebensentwurf und ich vermute, sie hat da ganz oft schon Negatives erfahren.
Also du meinst, sie wollte wirklich alleine sein?
Die will allein sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie entweder nicht hören wollte, wie andere über sich tratschen. Vielleicht hat sie auch erlebt, dass sie vielleicht mit einer anderen Frau ins Gespräch kam und dann haben die beiden sich über ihre Lebensentwürfe unterhalten und dann hat die andere gesagt, um Gottes Willen, mit der will ja nichts zu tun haben. Dann geht die weg. Ja, so.
Wenn jemand den Text nicht kennt...
Jetzt wird spannend.
Ja, genau.
Ich greife vor, um dann nochmal wieder an den Anfangstext zu kommen. Das Spannende ist, ich kenne diese Geschichte aus Kindergottesdiensttagen und ich habe diese Geschichte immer als moralisch erlebt. Mhm. Nämlich der Moment, in dem die Frau kommt an den Brunnen und dann geschieht was. Wir kommen da gleich drauf, was da alles geschieht. Ja. Aber es kommt auch der Moment, dass Jesus zu ihr sagt, ja, 5 Männer hast du gehabt und der Mann, den du gerade hast, ist auch nicht dein Mann. So. Das ist bei mir ganz hochmoralisch klingelnd hängen geblieben. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich das heilsame Therapeutische da, weil jemand irgendeine Moralkeule um die Ohren zu hauen, ich weiß nicht, ob das irgendwie was gebracht hat schon bei jemandem.
Das ist so ähnlich, wie wenn jemand irgendwie eine Krankheit hat und du sagst, ja, weil du nicht aufpasst auf dich, weil du
so,
nie zum Fitness gehst.
Weil du nie, genau.
Ja, so, so zum Beispiel. Ja,
so eine, also im Leid oder in der Begrenzung jemandem auch was vorzuhalten. Mhm. Wenn man schaut, was da Heilsames passiert, dann ist das was Besonderes. Deswegen habe ich gerade 2 Takte vorher angefangen. Vielleicht hat die Frau erfahren, sie hat ihre Geschichte erzählt und sie wurde gemieden. Oder ihre Geschichte hat sich rumgesprochen im Dorf oder wo auch immer. Das ging ja schnell. Ohne Instagram hat man es einfach so sich erzählt. Ja. Und sie hat erlebt, man spricht über sie, aber nicht mit ihr. Sie war draußen. Warum? Weil sie einfach anscheinend keine Vorzeige-Ehe hatte, keine Vorzeige-Familie. 38 Kinder mit biblischen Vornamen und gestylten Seitenscheitel, die alle Bundesländer aufsagen konnten mit Hauptstädten, was weiß ich. So. Das ist ja so. Na, das beschämt, wenn man nicht der Norm entspricht, wenn man gesellschaftlich draußen ist, weil man anscheinend es nicht schafft, diese Normen in irgendeiner Art und Weise zu garantieren.
Also wenn man ein bisschen schon anders ist.
Wenn man anders ist. Ja. So. Jetzt ist es spannend. Wenn man das nicht hört, dass Jesus da sitzt und sagt, ja, siehst du mal, was für ein Lotterleben du hast. Sondern wenn man da mal den liebevollen Therapeuten hört, der sagt, ja, ich weiß, wie es um dich steht. Keine Angst, ja. Vielleicht führst du das Gespräch, das wir fangen gleich ganz am Anfang nochmal an. Mhm. Aber das, die Interaktion, dieser Moment der Begegnung, den wir gerade erleben, der ist vielleicht unterschwellig angstbesetzt bei dir, weil du sekündlich den Moment abwartest, wann ich die Beziehung abbreche. Mhm. Weil ich sage, ach, so eine bist du. Jetzt hättest du es mir vorher gesagt, dann hätte ich mich nicht mit dir eingelassen.
Ja.
Sondern er sagt, hey, bevor du jetzt noch weiter Angst hast, machen wir mal Folgendes. Ich weiß voll, wer du bist. Ich weiß voll um deine Umstände. Und weißt du was? Und jetzt kommt das Heilsame. Ich bleib trotzdem. Mhm. Und da kriege ich Gänsehaut.
Ja, voll.
Weil wir das, wenn ich gerade unsere Gesellschaft anschaue, wenn ich anschaue, wie wenig wir mit fremder Meinung, anderen Lebensentwürfen, anderen Gedanken, anderen Lebenskonzepten, anderer politischen, was auch immer, nicht klarkommen, dann zeigt es ja, was Jesus für eine hohe therapeutische Gabe hat. Und er sagt, ich halte das aus. Ja. Mhm. Ambiguitätstoleranz, auszuhalten, dass jemand anders vielleicht einen Lebensentwurf, eine Meinung hat, die jetzt nicht meiner entspricht. Und das braucht ein Mensch, um sein zu dürfen.
Ja.
Jemand hat neulich gesagt, naja, das, was gerade sich hochschaukelt, auch politisch links und rechts, entsteht aus dem Konzept von These und Antithese. Also das Gegen wird so laut, weil das andere so laut ist.
Also es schaukelt sich hoch. Auf. Ja, okay, genau, ja. So. Mhm.
Und ich glaube, das ist auch so ein Moment, warum Menschen nicht heil werden dürfen, weil sie sich vielleicht rechtfertigen müssen, weil sie sich verteidigen müssen. Die einen fühlen sich dann ganz schlecht oder die anderen kommen erst recht in eine Argumentationslage oder. Mhm. So. Und da darf was gesund werden, weil ein Mensch sein darf. Und wie so oft im Leben, wenn etwas sein darf, wenn jemand sein darf, dann darf etwas gehen. Wenn ich aufhöre, gegen etwas zu kämpfen, dann verliert es auch an Macht. Es gibt einen Forscher, der heißt Klaus Grave, der hat ein wunderschönes Buch geschrieben, Neuropsychotherapie. Mhm. Und in diesem Buch Neuropsychotherapie hat er, oder überhaupt erfährt man da über seine Forschung, der hat viel Therapieforschung betrieben und geguckt, was macht eigentlich einen therapeutischen Ansatz erfolgreich oder was braucht eine Therapie, um erfolgreich zu sein. Und unter anderem hat er drei Punkte gefunden. Er sagt, es geht darum, erstmal um die Methode. Wenn wir Jesus, den liebevollen Therapeuten, anschauen, ist es ganz interessant, der heilt nie immer gleich.
Stimmt, der hat keine Schablone.
Also der hat nie gesagt, hey, kommt jetzt, Leute, jetzt machen wir mal eine Schlange, in die Schlange alle Blinden, in die Schlange alle Tauben, in die Schlange so.
Ja, genau, ja.
Und dann machen wir mal zick, zack, zock. Mhm. Sondern egal was ist, egal welche Krankheit, egal welches Leiden, egal welche Begrenzung, da ist immer individuell eine Geschichte, die heil werden darf. Mhm. Und das finde ich spannend. Ich weiß noch, als ich hier, wir sitzen ja in meiner Praxis, als ich die ganz frisch eröffnet hatte, blutjung, auch als Therapeut unerfahren blutjung, hatte ich manchmal so Sternstundenmomente. Im Gespräch, ja, da sitzt du, manchmal hast du das so im therapeutischen Kontext, da sitzt du da und plötzlich platzt irgendein Knoten oder da geht irgendwas auf oder dann findet jemand Zugang zu seinen Emotionen, die lang verschüttet waren oder da, also irgendwas passiert da. Mhm, ja, so. Und man schaut sich an oder beim Verabschieden merkt man, also heute ist was Großes passiert. Kann man vielleicht noch so nicht mal in Worte fassen, aber heute ist irgendwas Großes passiert. Und dann habe ich mich manchmal ertappt, dann vielleicht am gleichen Tag oder ein paar Tage später, kam jemand anders mit einer ähnlichen Geschichte. Und dann habe ich mir gedacht, oh super, weil du bist ja immer auch ein bisschen unsicher, gerade am Anfang noch mehr, weil du dir denkst, ey, jemand vertraut dir ja sowas Großes an, dem willst du ja auch gerecht werden und so. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, oh jetzt, hey, Rezept ist klar.
So, ich weiß es schon.
Ich weiß es, wissen Sie was, 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Und das war ganz komisch, weil das irgendwie nicht gezündet hat. Ja.
Aber es ist logisch eigentlich.
Ja, ne? Ja, natürlich logisch, aber eigentlich wäre es für mich auch logisch gewesen zu sagen, also weil rein sachlich, wäre es logisch gewesen, das daneben zu stellen, aber das Gegenüber konnte manchmal, aber ganz, ganz selten, aber in den meisten Fällen eigentlich nichts damit anfangen, obwohl das bei dem anderen so eine Sternstunde war. Das Erste, was wir bei Jesus merken, der heilt ganz individuell. Mhm. Jeder, der heutzutage therapeutisch was auf sich hält, der denkt integrativ. Also früher war das so, Frankl hat sich viel mit Freud gekappelt, also dann haben die sich gegenseitig aus ihren Vereinigungen rausgeschmissen, dann haben wieder gesagt, warum die Verhaltenstherapeuten so sind und die Logotherapeuten so. Also, wer irgendwas heute, irgendwer auf seine Arbeit hält, der schlüpft nicht freiwillig in irgendeine Werkzeugschublade, sondern sagt so, ich setze mich jetzt hin und schaue ich, wer kommt denn da, was bringt denn der mit, was braucht denn der, wie tickt denn der, was tut dem gut, auf welche Sprache spricht der und so. Mhm. Also die Methode ist entscheidend. Und das finde ich erstmal spannend, wenn wir die Methode anschauen, wie Jesus hier beginnt. Das allererste, was er macht, das habe ich vorher noch nicht erzählt, der kommt hin, sie kommt besser gesagt hin, er sitzt schon. Und er weiß ja, wir kriegen nicht mit, er fragt nicht nach ihrer Geschichte, also er weiß um die Geschichte. Mhm. Und das Erste, was er sagt, hey, kannst du mir was zum Trinken geben?
Ja, ist doch eigentlich normal, oder?
Das ist ganz crazy, warum?
Okay.
Also erstmal sie ist eine Frau, er ist ein Mann, macht man nicht, no go. Mhm. Sie ist Samariterin, er ist Jude, no go, macht man nicht. Spricht sie auch an und sagt, hey, weißt du eigentlich, sorry, macht man nicht. So, und dann hat sie noch ihre krude Lebensgeschichte, die sie mitbringt, auch noch so ein bisschen komisch, was will denn der jetzt? Also, wenn da jetzt der Mann sich mit der unterhält und es kriegt einer mit, dann ist es ganz klar, dass es hier irgendein Tinder-Versuch oder
verstehe.
Also, da sind so viele Gründe, was hier nicht passiert. Und Jesus sagt, kannst du mir was zu trinken geben? Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich das in einen therapeutischen Kontext setze, glaube ich, dass mit dieser Frage der Moment beginnt, der Moment der Heilung beginnt. Warum? Ja, die Frau, die kann nichts machen in ihrem Leben. Die ist raus aus dem Gestaltungskontext in ihrem Dorf. Die wird nicht gefragt, kannst du mir mal helfen? Die ist in der Patientenrolle, die ist in der Versagerrolle, die ist in der, von mir aus, Schlampenrolle, ja, wird man heute vielleicht sagen. Hey, ich hab 5 Männer hast du gehabt, den du hast, ist einmal noch. So, was willst denn du? Dich lasse ich nicht auf meine Kinder aufpassen. So.
Ja.
Wir sprechen hier von einer fehlenden Selbstwirksamkeit. Wenn ich mich nicht einbringen kann, wenn ich nicht das geben kann, was ich doch in meinem Herzen an Schätzen trage, wer bin ich denn da? Und ich glaube, immer wenn wir was nicht geben können in der Welt, was wir eigentlich zu geben hätten, dann zweifeln wir, glaube ich, auch relativ schnell an unserer Daseinsberechtigung.
Ja.
Und mit der Tatsache muss die Frau leben. Die muss klarkommen damit, hey, ich habe hier keinen Platz. So.
Es ist sehr interessant.
Und Jesus sagt, kannst du mir zu trinken geben? Und sie kann was machen. Sie darf wer sein? Sie darf die Person sein, die ihm zu trinken gibt.
Und auch interaktiv plötzlich sein, ne? Also auch sozial.
Ja, das ist eine Rolle, die man. Da passiert ganz viel Identitätsentwicklung. Ja. Mhm. Ich darf wer sein, jemand sein.
Mit
ja.
einem Satz.
Ja. Ne? Es kriegt der Gänsehaut mit dem, was da passiert. Ja. Mhm. Man muss sich ja vorstellen, wie draußen dann jemand ist in so einem Kontext. Ja. Mhm. Und wie gesagt, so dieses Beispiel, kannst du mal auf deine Kinder aufpassen. Ja. So, ich darf jemandem auch was schenken. Mhm. Ja. Also ich bin jemand, der was zu geben hat in dieser Welt. Das ist ja Identität hoch 10. Ja. Und jetzt ist es spannend, also die erste Geschichte der Methode, zweite Geschichte, sagt Grave, ist die Frage der Beziehung. Ja, wir haben es gerade festgestellt, sie ist so oft, vielleicht interpretieren wir, aber ich denke es mal, so oft an den Punkt gekommen, dass jemand, wenn er sie kennengelernt hat oder weil er was von ihr gehört hat, dass ein Beziehungsabbruch stattgefunden hat. Mit der will ich nichts zu tun haben.
Mhm, sobald man es weiß. Ne?
Ja, auch, ja. Red mit der nicht, weil vielleicht ist das, was die da mit den Männern macht, ansteckend. Ja. Dann geht unsere Beziehung auch. Oder vielleicht spannt die auch mein Mann dem aus. Ja? Mhm. Oder war Riesenpotenzial. Ja? Warum man sagt, lass mal von dir die Finger oder meide die. Ja, so. Ja. Und Jesus sagt eben nicht moralisch, sondern entlastend, du übrigens, bevor wir jetzt hier weiterreden, ich sag dir lieber gleich, ich weiß, wer du bist, ich kenne deine Umstände und ich bleibe trotzdem. Mhm. Also die Selbstwirksamkeit, sie darf was machen. Das Zweite, sie darf jemand sein mit ihren Scherben, mit ihren gebrochenen Lebensentwürfen, mit ihrem nicht erfolgreichen Lebensentwurf, darf sie sein und sie erlebt, dass eine Beziehung nicht abgebrochen wird, nur weil ihr etwas nicht gelingt. Und dann ist das Spannende, das Dritte sagt er, also die Methode zählt, die Beziehung zwischen Patient und Therapeut zählt, ist wichtig und dann sagt er, und das Dritte ist der Wille des Patienten, der Gestaltungswille.
Mhm.
Und dann plötzlich merkt man, diese Frau will was und dieses Wollen kann sie umsetzen, also weil sie geht ja zu den Leuten, die sie gemieden haben. Sie läuft dann irgendwann wieder zurück.
Ach, stimmt, richtig.
Die unterhalten sich dann über lebendiges Wasser, was bedeutet lebendiges Wasser? Und die Leute, die sie gemieden hat, am Anfang der Geschichte, zu denen läuft sie zurück, die kann gar nicht anders. Die Scham ist nicht mehr das Allerhöchste, sondern das Allerhöchste ist der Moment, dass sie plötzlich, weil sie gesehen wurde, in Interaktion gehen kann und sie läuft zurück und sagt, ich muss euch was erzählen, kommt mal, ich glaube, das ist der Messias, das ist so.
Mhm. Also die Scham ist weg.
Die Scham ist weg, weil jemand sein durfte. Mhm. Und da passiert was. Und da merkt man ja, dass der Wille so groß war bei ihr. Also der Wunsch und der Wille, eigentlich ins Gestalten zu kommen. Eigentlich ein Leben zu gestalten. Und ich glaube, dann immer, wenn so eine Interaktion, wenn eine Entschämung stattfindet, dann ist das wie so ein Graben. Ich liebe immer so den Gedanken, Also ich habe vorher gerade gesagt, Patienten-Therapeutenrolle. Als Logotherapeut freue ich mich, keine Patienten zu haben, sondern ich habe Klienten. Das ist mir ganz wichtig, das so zu nennen, weil ich natürlich ausgebildet im Wissen um das Kranke, logischerweise, das wäre sonst, würde auch den Menschen nicht gerecht werden, aber im Wissen um das Kranke, um das, um Ungesundes und. Auch um psychische Begrenzungen und so und alles, was dazugehört, suche ich mit den Menschen gemeinsam das Gesunde. Das ist, deswegen habe ich Klienten, ganz bewusst, und ich benenne das auch so, ich habe keine Patienten. Und das Schöne ist, mir gefällt der Gedanke, in jedem Menschen ist ein gesunder Kern und dieser gesunde Kern, der ist da, aber der ist verschüttet. Dann kommt Geschichte, dann kommen Erlebnisse, da kommen Wunden, da kommen Verletzungen, da kommt vielleicht verbale, auch körperliche Gewalt, dunkle Stunden, was auch immer, drüber, und das ist wie Geröll, das da drüber kommt. Und für mich ist es Glück, ernsthaftes Glück, Schönste auf der Welt, mit Menschen auf die Suche nach diesem gesunden Kern zu gehen und zu entdecken, wow, wie können wir denn den ausgraben? Und der ist da, der muss nicht erst erfunden werden, der muss nicht neu geschaffen, sondern der ist da. Und im Wissen, dass das da ist. Ich glaube, vieles, was im Leben sonst passiert, ist so defizitär. Wir müssen uns mal irgendwas ausdenken, was wir mit ihnen machen könnten. Nein, da ist was da, da ist was Gesundes da und wir gehen gemeinsam auf die Suche und wir suchen danach. Und das schafft Jesus. Der sucht nach diesem gesunden Kern und der fängt plötzlich, dieser goldene Kern fängt an zu glühen, weil er in ihrem Geröll, in ihrer Beschämung danach wühlt und sagt, guck mal, wer du bist. Und plötzlich ist das, was aus ihr raussprudelt, viel größer als die Mauer der Beschämung. Und das heißt ja was, dass da was passiert, dass sie wieder zurück ins Leben, zurück zu den Menschen, also zu der Community auch kommt. Ja? Mhm. Und damals hat der Community noch was ganz anderes bedeutet. Wir haben 17 Jahre in München gelebt und ich fand das erschreckend, wenn du in ein Hochhaus gegangen bist teilweise, wie wenig der eine von dem anderen wusste und was da teilweise an Geschichten liefen, ohne dass der Nachbar gewusst hat, was da eigentlich passiert
ist. Ganz anonym.
So, völlig, ja. So. Mhm. Man muss sich ja vorstellen, das war eine Community, also das war auch eine existenzielle, man hat zusammengehalten, ja, so. Und dieser Zusammenhalt, der hat Leben gesichert, ja, so. Mhm.
Aber auch jemanden ausgestoßen.
Oder eben. Jemand ausgestoßen.
Ja, genau. So. Also knallhart.
Und jetzt kommt sie zurück, obwohl aus dieser Beschämung, und darf zurück in diese Community, in dieses Leben finden.
Und hat sogar was mitgebracht, was die anderen noch nicht wussten. Also war sogar ein Schritt voraus wieder. Ne? Also
auch das ist wieder Selbstwirksamkeit. Ne? Ja. Also ich habe in meinem Zerbruch was zu geben, mitten in meinem Zerbruch. Ja. Und wer weiß, ob irgendein Mensch von denen in der Community, die so wahnsinnig astrein ihr Leben gelebt haben, die nie fremd gegangen sind, die 38 Kinder mit biblischen Vornamen, die beruflich erfolgreich waren, die fleißig waren, die gestylte Leben, ob die diese Interaktion am Brunnen so erlebt hätten, dass sie losgelaufen werden und von dieser Schönheit der Lebensmöglichkeit anderen erzählt hätten.
Ich denke nicht.
So. Das heißt, es braucht manchmal die Beschämung, den Ausbruch, es braucht manchmal den Zerbruch, es braucht manchmal die Scherben, um Schönheit, um Lichtbringer zu sein, um Liebe zu bringen.
Ist natürlich schon interessant, dass Jesus ja generell immer zu den Ausgestoßenen ging, zu den die Gesunden brauchen nicht den Arzt, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Also er ist ja bewusst ja immer zu Leuten hin, wo aber auch eine Geschichte ist, an die er anknüpfen kann und die er dann wirklich heilen kann.
Ich habe hinten auf dem Buch als Zitat Oscar Wilde deshalb genau aufgenommen, wie anders als durch ein gebrochenes Herz kann Jesus eintreten.
Sehr schön. Wie und anders als ich, durch ein gebrochenes Herz kann Jesus eintreten.
Ich glaube, manchmal sind wir sonst viel zu hochmütig oder viel zu... Luther sagt mal, wir haben eigentlich in der Gottesbegegnung zwei Probleme. Also entweder halten wir uns für viel zu klein und zu unwürdig und wir haben da eh nichts verloren. Wieso sollten wir diesem Gott begegnen dürfen?
Ja.
Oder er sagt, das andere Problem ist, wir halten uns für viel zu groß, viel zu perfekt und wie auch immer. Und für was brauchen wir noch irgendeinen Gott, der da ist? So, wie anders als durch ein gebrochenes Herz kann Jesus eintreten? Und ich glaube, manchmal braucht es einen Zerbruch, um zu entdecken, was wir eigentlich zu geben haben in dieser Welt, wer wir eigentlich sind in dieser Welt.
Das sieht man mal, was das wirklich für ein liebevoller Therapeut ist, Jesus, dass er so an die Wurzel gehen kann. Von der Scham zur Quelle. Die Frau am Brunnen, Johannes 4, 1 bis 42. Und natürlich auch heute wieder die Geschichte, die Andi da zusammengefasst hat, aus der Sicht dieser Frau am Brunnen.
Ich hatte schon aufgehört zu hoffen. Mittags kam ich zum Brunnen und dann, nämlich wenn keiner da war, zu heiß für Tratsch, zu hell für Blicke, ich war müde von den Geschichten, die man sich über mich erzählte. Von den Urteilen, von den Gerüchten, den Türen, die sich schnell wieder verschlossen. Ich hatte mich irgendwie eingerichtet im Schatten meiner Scham. Ja, 5 Männer hatte ich gehabt. Der, mit dem ich aktuell zusammenlebte, ja, das war nicht mein Mann. Ich weiß, wie das klingt, aber was niemand sah, ich habe immer nur versucht zu überleben. Versucht, Nähe zu finden. Irgendwie, irgendwo dazu zu gehören. Irgendwie, irgendwo wertvoll zu sein. Doch jedes Mal blieb ein Stück weniger von mir übrig. Und dann saß da dieser Mann, ein Fremder. Und er sprach mich an, mich. Nicht so, wie Männer sonst mich angesprochen haben, sondern mit Respekt, mit echtem Interesse, würdevoll. Er wusste alles. Und er verurteilte nichts. Und er blieb. Ich durfte ihm Wasser geben. Ich konnte etwas tun. Nicht als Objekt, sondern als Gegenüber. Ich war plötzlich jemand. Jemand, der etwas zu geben hat. Der etwas geben kann. Eine Frau, die etwas zu sagen hat. Wenn du wüsstest, wer ich bin, sagte er. Und ich spürte, er weiß genau, wer ich bin. Und er spricht trotzdem mit mir. Nicht über meine Fehler, sondern über mein Herz. Ich weiß nicht mehr genau, was dann geschah. Nur, dass ich meinen Wasserkrug stehen ließ und ich rannte. Ich rannte los in das Dorf, vor dem ich mich immer versteckt hatte. Ich erzählte allen von ihm. Was sie über mich dachten, ja, das war mir plötzlich egal. Ich hatte Durst. Durst nach Leben, Durst nach Liebe, Durst nach Annahme. Und er hatte mir lebendiges Wasser gegeben. Weißt du? Meine Scham, die hatte mich danach nie wieder so fest im Griff wie vor diesem Tag. Weil ich einmal erlebt habe, ich bin viel mehr als meine Geschichte.
Von der Scham zur Quelle, die Frau am Brunnen. Ja, sehr tiefgehend, sehr schön. Vielen Dank, Andi, für diesen Austausch heute in unserer wunderbaren Reihe Jesus, der liebevolle Therapeut. Auch ein wunderbares Buch, das du da geschrieben hast. Und heilsame Impulse, die berühren, befreien und verwandeln. Nächste Woche, was haben wir da? Da ist Folge 6, vom Versagen zur Verantwortung. Oh, Petrus nach der Verleugnung.
Das wird spannend. Vermutlich in kaum einem Betrieb, in keiner Firma wird das so sein. Jemand baut richtig großen Mist und wird dann zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. Naja, so, vielleicht ja. Dann doch, aber, ja. Aber nicht in der Art und Weise, wie das heilsam Petrus erfährt. Und ich werde mich darauf freuen, mich mit dir zu unterhalten, wie groß eine zweite Chance manchmal im Leben sein kann.
Oh, ich habe jetzt schon Gänsehaut und freue mich da wahnsinnig drauf. Also habt eine gute Zeit und lasst mal nochmal diese Geschichte von der Frau am Brunnen durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht entdeckt ihr in eurem Leben auch so eine Person.